So, nachdem ich mich gestern verzählt hatte, bin ich heute, lasse ich das heute lieber mal mit den Zahlen weg. Gestern war die 68, dann ist es heute vielleicht die 69 oder 70, mal schauen. Wer zuerst veröffentlicht, Christian meinte, es gibt auch noch ein Velo Race heute. Also, herzlich willkommen zu Tag 2 auf der Eurobike, wieder mal nur mit mir. Und ich hoffe, die Folge gestern hat ein bisschen Eindruck gegeben, wie das hier so abläuft. Heute ist nun Tag 2, beziehungsweise eigentlich Tag 1 der eigentlichen Eurobike, wo die Messehallen eröffnet sind. Und da stehe ich jetzt quasi hier mittendrin in der Halle A1, wenn ich das richtig sehe, und ich stehe zwischen lauter Italienern. Das ist gut, das gefällt mir. Es ist erster Eindruck, ich bin jetzt vielleicht eine Stunde ungefähr hier, es sind viele Leute, viele Stände, alle stellen irgendwas aus. Es gibt Unmengen an Firmen, die man überhaupt nicht kennt, die man noch nicht gehört hat. Gerade in der urbanen Halle, ganze Menge Firmen, die versuchen mit ihren Bikes und ihrem Custom Setup und ihren eigenen Innovationen Fuß zu fassen. Recht interessant. Jetzt bin ich hier gerade in der italienischen Halle und Grund für meine erste Aufnahme ist, dass ich soeben mein Traumbike für meine Tochter gesehen habe. Und zwar ein Olmo 22 Zoll Radrad in der Größe 37 mit Campagnola-Ausstatter. Also liebe Lilly, wenn du das irgendwann mal hören wirst hier, ich glaube, ich weiß, was du später in nicht allzu langer Zeit mal fahren wirst. Mein zweiter Weg hier in der italienischen Halle führte mich natürlich direkt zu Campagnolo und da interessiert mich ja diesmal eigentlich am meisten die Laufräder, aus dem einfachen Grund, da sehe ich noch das größte Defizit oder den größten Handlungsbedarf bei mir selbst, eventuell. Allerdings bin ich selber mit dieser G3 Einspeichung wäre ich nicht so ganz warm. Das ist eben so eine rein optische Sache. Und ich finde eben, Italien ist für mich eher so ein Klassiker und diese nicht klassische Einspeichung spricht mich einfach nicht an. Vor daher auch bisher so eine Neutron-Laufräder. Aber jetzt ist ja Carbon angesagt und ich sehe als einziges Modell noch die Halberon Ultra 2 in ihrer klassischen Einspeichung. Schöner Laufradsatz, 1231 Gramm. Erster Eindruck, solide. So, gerade hatte ich ein ganz interessantes Interview mit René Wirth, Präsident und CEO von 3T, dem italienischen Brand, was sehr viele kennen von Handlebars und Lenkern und seit auch, zwei Jahren mit Laufrädern auf dem Markt sind. Wir haben uns über ein Produkt unterhalten, was so eine Art Radcomputer ist, was ja allerdings ein reines Display, also sich eigentlich mit deinem iPhone koppelt und die Daten vom iPhone am Rad sozusagen anzeigt. Und dann habe ich mit ihm noch kurz drüber gesprochen über Produktpiraterie und das große Thema Alibaba. Ganz interessant. Das Ganze ist auf Englisch, ihr werdet es jetzt gleich hören. Ich hoffe, ihr versteht meine Fragen. Mein Englisch ist jetzt nicht unbedingt das Beste, aber ich dachte mir, was gibt es zu verlieren? Und ich denke, es ist mal interessant zu hören, wie vielleicht die großen Brands mit Produktpiraterie umgehen. Und viel Spaß damit.
The 3D eye. The eye. The eye of your phone.
Yes, this is new in 2014?
Yeah, we start shipping this in November this year, so it's just launched it. We just show it here for the first time. And the reason why we did is that we were the first one in market with an integrated solution called Integra for the Garmin mount. And the Garmin is still the most popular bike computer, but more and more people are using their iPhone while cycling. And then you have...
Hi.
Okay. a lot of people started riding with iPhones here, but the iPhone can't handle rain and, you know, it's too big, it's too fragile. Yes. So we have worked on this together with a German company, Osins. Okay. And we have developed a solution where this is a slave screen. So you're using your phone as the intelligent device. It measures your it can measure heart rate. If you have a heart rate sensor, it goes to your phone. It measures your speed and GPS data.
Yes.
And this screen, it projects then on this screen. So this is just a projection screen, which means that we can make this pretty cost effective, because there's no intelligence in this computer other than a connection with your phone. The other advantage is that you can use, if you use Strava or whatever software you want to use, you can do that with this solution. You're not depending on the Garmin solution anymore.
You can show your Strava app.
You use the Treaty app first. There's a Treaty app, so you need to have download the Treaty app from the app
yes,
store.
Okay.
Today only available for iPhone. It will be in a couple of months for Android as well.
Okay.
So this app connects all your heart rate, all your sensors to your phone and projects it here. At the end of the ride, when you save it, it automatically stores it in the software you prefer.
Yes.
If you're a Strava guy, you're doing your setting, you set Strava.
Yes.
So when you put save in the end of the ride, it uploads automatically to Strava.
The upload is automatic.
So you work in your preferred Strava or Garmin Connect or whatever it is. But during the ride, use your phone as intelligent unit.
Yes.
Now this is we work here with a mount which is adjustable, so it's in the right position in front of your stem. You can put it in the right hook.
I know this mount from another brand.
Yeah.
This piece on the is this a special solution for here, or it's
this is special for us because it only fits a 3T stem.
Yes. Okay.
It's the bolt pattern that determines. You can never fit any faceplate on another stem. So this is a dedicated. So what we will sell two packages. One is faceplate, this clamp, and the computer.
Yes.
And the app is for free. You download it.
Okay.
For people that already have a 3T stem. And the other package is a stem, complete stem with the faceplate and the whole thing. So for new 3T customers.
Yeah. How much is the package round about?
The computer and the clamp and the solution to get you going will be roughly 90 euros, 90 to 100.
Okay. Yeah. Okay. How does it work with power meters and ANT Plus?
It's ANT Plus.
Yes.
It's Bluetooth and ANT Plus. So anything that's ANT Plus, you can connect.
Okay.
Because you connect to your phone, you don't connect to this. Anything you have on your bike connects to your iPhone.
Okay.
And then the iPhone projects that information on this screen.
So it's not possible to connect directly on a power meter to this?
Not to this device, no.
Okay.
You need always to have your phone so where you...
Always have,
in your bag here.
Yes. And it's the connection to the iPhone is via Bluetooth.
Correct.
Yes. Bluetooth.
And in the app you can have, you see here, power, heart rate, cadence, speed, and this screen is projected there.
Okay, the whole screen.
And then you can go through the screen
with this by buttons, yes.
But the data collection is all here.
Okay.
And any electronic you can buy today in your bike, you can connect to this phone.
Pretty smart.
Yeah, I mean, compare that to this is costing easily a 500 euro solution. So this is a solution where you're free to choose the software you want to have or whatever you want.
Yes.
And second of all, you can leave this on your bike because this is not so theft sensitive as that. And most people carry their phone around anyway.
Yes, that's it.
So then you have your phone and a big computer.
Yes, yes, that's true.
And it's much cheaper.
The only just question is battery time. Sometimes it's better to have another device with an extra battery, but I think, how long?
This battery lasts for months.
Okay.
You can take it off, so don't wreck with that, but we glued it on here, otherwise it gets stolen.
Yes, yes, yes.
But you can take it off like this. It's the same, it's the Garmin connection.
Oh, yes.
So you can also put a Garmin on here.
Yeah. So it works with all Garmin mounts.
Yeah, and there are more mounts. More computer makers are going to use this solution.
Yes, okay.
So you can easily take it off and charge. You can leave this for months on your bike, but you need to charge your phone, obviously.
Okay. Okay. Yes, thank you very much. I have another question about products from, you can buy via Alibaba.com and have the same brand, and it looks like it's original about 3T. What do you think about this? Are these manufacturers has produced your product, or is it product battery? How do you handle this in Europe? Yes,
first of all, it's a very dangerous development, because if you buy a fake T-shirt or fake handbag, it's not a safety critical product. A bike part, if you're riding with a bar and it breaks and you're going downhill 70 kilometers an hour, you can die. So first of all, I think it is crazy that these people are doing that. They really play with lives. What we are doing as a brand is, this became a big problem last year for us. So last year, by the end of last year, we had 15,000 links selling fake 3T products. Amazing. A lot via AliExpress, and Taobao is the other major website.
Yes.
So since January, we have started several actions to stop this. First thing is that we now ship, first is educating the customer, because 30% of the customers that are buying fake products are not aware of it. So we try to explain first to those 30% what is a fake and what is not. We have now a tracking system in place, so people can check whether a product is fake or not. We have a hologram on the products that we ship since this month, so people can see it. So at least 30% of people know this is fake or not. Then there's a 70% of people that don't care and they buy fake products and they know about it. So those, what we do there, we try to shut down the supply. And the way we do that is we own the brand. We can go to these companies. These companies, they will shut down links if you tell them it's an illegal product. So we have shut down from the 15,000 listings that were there. We have shut down since January around 7,000. So half of the links selling fake 3T products have been shut down. And every time they emerge again the next day, we shut them down again. That is illegal. We have a lawyer.
But it works just in Europe.
No. Everywhere globally, they shut down all the links.
Also in China.
Yeah, in China too. Yes.
Okay.
Because these companies, I think AliExpress wants to go for a listing in the US. They want to do an IPO on the New York Stock Exchange.
Okay.
Which means they have to work with brands like ourselves to do that. Otherwise, they're having big troubles with going public.
Yes.
So they collaborate. But we have to spend a lot of time on telling, hey, this link is illegal, that link is illegal. So we now have a system in place with a lawyer where we shut down every month between 1,000 and 2,000 websites selling fake 3T products. Now the problem is a lot less. What will happen is that the people that produce fake parts, they can't sell it anymore. They get stuck with the products. They move to either another brand or another product category. Maybe they start copying T-shirts or whatever. But that's how we protect our brand and how we protect our customers.
Yes, I think it's really popular. You can find a lot of stamps and handlebars. How does the copy works with weirds? I think it's not so easy to copy.
Wheels are also copied.
Oh yes.
It's amazing.
It's amazing.
Our wheels are not copied because we have a very difficult to produce pocket system. I don't know if you've seen that. So our wheels are not. See, we hook the spokes in the side.
Yes.
So this is not so easy to copy. This is very difficult to manufacture. Our wheels don't have that problem. But I have seen Zip and fast forward wheels.
Yes, I know.
Containers full of copies.
But the wheels are the same, just the labels are different.
All the rims are the same.
Yes.
You just put the stickers on, and sometimes they even copy the hub, and sometimes they don't copy the hub.
And mostly they have Novatec hubs. It's all the same, just the labels different. Yeah. And I mean,
so we don't have a problem with wheels. We have a problem on bars, on stamps, on seat posts, on aero bars, terrible, on mountain bars. We have it everywhere.
Okay.
But we have now, I think by October, November this year, I think we have shut down 90% of the volume in terms of websites. Not 9% of 15,000 listings, but 90% of the volumes.
Okay.
So we have it now pretty much under control. We were the first one together with Pinarello to do this. Pinarello started this together with us. They do that. They have the same problem with their frames.
Yes.
And that's very successful. And now you see more companies following that. Yeah.
Okay.
But you need to work with a, we work with a legal firm to do that.
I think it's just more and more a big problem to today. You can buy things via internet and shipping is really fast and people are open to try and it's so cheap to buy something in China.
I mean, it's just a matter of time before someone will end up seriously in the hospital. If you're riding downhill with a handlebar with a stem and your stem breaks. I mean, the reason why our products are so expensive, we spend a lot of time on developing super light yet safe, a lot of testing, a lot of development, a lot of engineering resource behind to make a product that looks the same like the thing they made in 5 minutes, but it's not the same. If you use carbon fiber in the wrong direction, it's either it doesn't break or it breaks easily. I mean, it's really depending on how you put the fiber, for example.
Okay.
So it's very dangerous.
Did you hear about, or did you get some products back? It's broken, and they mean that's the original 3T product. And you look at this and you see, no, it's not.
It's fake, yeah, we get that.
Yes. Yeah. How do you handle this question from customers?
We keep those. We don't give it back.
Okay.
But we don't replace it. We offer them the possibility to buy in a 3T product, a red genuine one.
Yes.
But we are not warranting a fake product, but we don't give it back because it's dangerous. Yeah, okay. We keep those. It's in our policies, in our small lines, but it's in the end for the protection of the people themselves. We don't want that stuff to be in the market. It's illegal.
Yes. Yes.
And it's dangerous. It's really dangerous.
Okay. Thank you very much.
You're welcome.
So, ich bin jetzt am Stand von. Wie spricht man es eigentlich aus?
Richie.
Und ja, ich komme selber eigentlich aus dem Rennradbereich, aber was mir quasi sofort aufgefallen ist, dass ihr Mountainbikes ausstellt ohne Federgabel, mit Stargabeln.
Das ist richtig. Ich meine, man kann natürlich in diese Räder Federgabeln einbauen. Das ist klar, die sind vorbereitet für Federgabeln mit 100 mm Federweg. Aber wir selber stellen eine Stargabel her und verkaufen die. Und deswegen haben wir diese Gabel hier auch eingebaut. Also ist beides möglich. Das mit Stargabel aufzubauen oder mit Federgabel.
Persönlich finde ich das ja eigentlich ansprechender, weil man ja oft auch im Gelände unterwegs ist, wo man eigentlich eine Federgabel gar nicht braucht. Und wenn ich so bei uns schaue, wer bei den Rennen gewinnt, in den Mountainbike-Rennen, sind auch häufig die mit Stargabel und gar nicht die mit Federgabel. Das ist eine Eigenentwicklung von euch?
Das ist eine Eigenentwicklung von uns, die Federgabel, genau, die ist eben...
Also die Stargabel?
Die Stargabel, ja. Die ist vom Gewicht her, liegen wir bei der Gabel bei ca. 630 Gramm. Und das macht natürlich gegenüber einer Federgabel etwa fast ein Kilo aus, wo man das Komplettrad dann leichter machen kann. Und gerade für Uphill-Rennen oder für sogar Marathons, wo viel Schotterstrecke ist, ist das sicherlich eine Alternative, sowas. Ja.
Verwendetes Material ist?
Das ist eine Vollcarbon-Gabel, das heißt vom Ausfallende bis zum Carbon-Schaft ist alles aus Carbon.
Im Vergleich dazu der Rahmen? Stahlrahmen?
Der Rahmen ist ein Stahlrahmen, ja, das ist eine wilde Kombination natürlich, weil das Stahl ist natürlich nicht das leichteste Material, aber das ist das Material, das Tom Ritchie einfach bevorzugt. Er ist mit Stahl aufgewachsen, er ist Experte für Stahlrahmen. Das ist hier ein mehrfach konifizierter Rahmen. Das sind nicht einfach irgendwelche Wasserrohre zusammengeschweißt, sondern ein aufwendiger Rohrsatz, der an manchen Stellen dreifach konifiziert ist. Und Stahl ist ein sehr schönes Rahmenmaterial, einmal von der Optik und einmal eben auch von den Dämpfungseigenschaften. Ein Rad mit einer Stargabel zu machen, aus Carbon zum Beispiel, und das dann mit einer starren Gabel zu kombinieren, wäre sicherlich sehr unkomfortabel. Aber mit einem Stahlrahmen, der Rahmen hat sehr gute Dämpfungseigenschaften durch die Konstruktion und auch durchs Eigenmaterial. Deswegen ist auch sag ich mal, ein Starbike mit einem Stahlrahmen eher möglich.
Ihr habt jetzt hier einen 29er und einen
650B,
ja, genau. Das sind die zwei Größen, auf die ihr setzt?
Richtig, genau. Also wir bieten gar kein 26 Zoll Rad mehr an, sondern wirklich nur die zwei Größen. Ist für den Hardtail-Bereich, sage ich mal, sicherlich auch die Sachen, die kommen. 29 Zoll, sage ich mal, für Leute, die vielleicht ein bisschen größer sind und sag ich mal, nicht jetzt das wendigste Rad brauchen. Und der 650B ist halt ein bisschen agiler, ein bisschen wendiger und vielleicht auch mal interessant für jemanden, der ein bisschen kleiner gewachsen ist.
Ich habe ja gelesen, er verkauft nur die Frames, keine fertigen Räder.
Absolut, das ist korrekt.
Heißt Frame inklusive Gabel oder was ist im Lieferumfang?
Das ist von Rad zu Rad unterschiedlich, also gerade bei P29er und beim P650B ist das Kit bestehend aus nur Rahmen plus Steuersatz.
Okay, also
ein Steuersatz ist dabei,
ja.
Einfach weil der schon dann passend ausgewählt ist. Die Gabel ist in dem Fall nicht dabei, weil wir einfach sagen, im Mountainbike-Bereich gibt es doch einige, die eben spezielle Federgabel haben wollen. Was jetzt neu ist gegenüber dem Vorjahr, ist, dass wir hier ein Headtube haben mit Tapered, das heißt oben einer 1/8 Zoll, unten 1.5. Und dadurch gibt es auch eine große Auswahl an Federgabeln, die dann passen.
Ja. Genau, also ist dann einfach die eigene Konfiguration steht im Mittelpunkt und man kann sich das aussuchen.
Absolut, wir wollen auch nicht in Konkurrenz treten mit unseren eigenen Kunden. Wir sind ja auch OE-Lieferant für viele Fahrradhersteller, sondern wir haben hier eine Nische mit den Stahlrahmen und Leute, die einfach auch die Heritage von Tom Ritchie gut finden und für die bieten wir eben die Stahlrahmen an.
Was sind so die Lieferzeiten? Ab wann wird das verfügbar sein?
Die Rahmen werden verfügbar sein ab Spätherbst. Und man muss, es sind homöopathische Dosen, wo da hergestellt werden. Also es gibt dann schon Wartezeiten auch. Wer jetzt schon bestellt, bei Deutschland beispielsweise ist Cosmic Sports unser Distributeur und über die kann man dann die Rahmen auch beziehen. Und da gibt es jetzt schon sicherlich eine Warteliste, ja.
Okay, preislich liegen die in etwa?
Preislich liegen die in etwa bei 900 Euro.
Okay, okay. Hier drüben habt ihr noch ein schönes Cyclocross stehen?
Ja, genau. Das ist, wir haben seit 2 Jahren wieder das Swiss Cross aufleben lassen. Das ist so ein Rad, mit dem der Thomas Frischknecht Weltmeister geworden ist.
War das letztes Jahr in Rot?
Richtig, genau. Das ist unser klassisches Swiss Cross. Das gibt es auch nach wie vor noch. Das ist eben mit Cantilever. Bremsen.
Ja, okay.
Und wir haben für dieses Jahr neu eben eine Variation vom Swiss Cross mit Scheibenbremsaufnahmen, weil das einfach auch ein Trend ist, der immer mehr kommt. Und haben da eben eine eigene Gabel und die Scheibenbremsaufnahme integriert in den Rahmen im Hinterbau.
Ist auch wieder ein Stahlrahmen, diesmal auch wieder mit Carbongabel?
Auch wieder mit einer Carbongabel lackiert in Farbe vom Rad. Und in diesem Fall ist das Kit bestehend aus Rahmen, Gabel und Steuersatz.
Okay. Ich muss sagen, echt ein sehr schickes Rad.
Sehr edel, ja.
Wie viel Platz hat man hier für die Reifen? Was ist so gerade vorne die Begrenzung?
Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Also was auf jeden Fall passt, ist ein 700x35 Reifen. Darüber hinaus bin ich mir nicht 100% sicher. Also, ja. Schaue lieber nochmal in die Unterlagen.
Okay, aber 35er, ja, da sollte man schon, genau. Schon weit kommen.
Ja.
Alles klar, ich danke vielmals.
Kein Thema.
Ja, jetzt bin ich am Stand bei Höfding.
Höfding.
Höfding. Dänisch. Ist das Dänisch?
Nein, das ist Schwedisch.
Schwedisch, mein Güte. Ich habe das irgendwann mal vor vielleicht 2 Jahren online gesehen, dass das von einer Frau, 2 Frauen entwickelt wurde.
Von 2 Frauen entwickelt, ja. Die waren eigentlich Industriedesignerin, haben was für ihre Masterarbeit gesucht.
Genau, es war genau im Rahmen einer Masterarbeit, stimmt.
Genau. Und da war das gerade, das war im Jahr 2005, ging das los in Schweden, dass es Helmpflicht für Kinder gab. Und dann hatten sie natürlich Angst, was ist das, wenn es auch noch für Erwachsene kommt. Und dann haben sie halt angefangen, Straßenfragen zu machen, wie soll ein Helm aussehen und so weiter. Und dann irgendein Chefsführer meinte, ja, am besten unsichtbar. Und den Gedanken haben sie aufgegriffen und gesagt, okay, weg vom Kopf, hin zu was anderem.
Genau, und das ist jetzt, das sieht aus wie eine Halskrause?
Wie ein Schal.
Wie ein Schal, okay. gibt es verschiedene Überzüge, dann je nach Geschmack und Form. Aber was steckt hier drin?
Da steckt vor allem natürlich der Airbag drin, darum ist es auch ein bisschen dicker, weil so ein Airbag muss man ja auch verpacken. Da steckt dann natürlich die ganze Elektronik drin, sprich Sensoren, die vorne und hinten sitzen. Die überprüfen sich dann gegenseitig 200 Mal in der Sekunde, wie die Bewegungsabläufe des Fahrers sind, sowas wie Geschwindigkeit, Winkelverhältnis. Dadurch entstehen Algorithmen und der Helm weiß ganz genau, was ich in jeder Sekunde, jeder Millisekunde tue, wenn er merkt, ich falle, ich kann mich nicht wieder fangen. Dann geht eben der Airbag auf und umschließt Kopf, Hals, Nackenpartie.
Es ist quasi ein Airbag, der sich erst auslöst, so wie wir es aus dem Auto kennen, wenn...
Nein, nein.
Also er löst sich vorher aus, aber im Falle eines Unfalls.
Ist wesentlich intelligenter als so ein Airbag im Auto. Und er löst auch immer aus.
Wie ist das mit Größen? Also, es gibt ja verschiedene Kopfgrößen.
Genau. Als also im Moment ist es so, es gibt zwei Größen, S und M. Da ist der Airbag immer der gleiche, also bis einer Kopfgröße von 59 cm. Es wird aber eine größere Größe noch geben, auch für die etwas größeren Köpfe und dickeren Hälse. Die kommt aber dann im Frühjahr.
Ja.
Und im Moment, also M passt eigentlich den meisten.
Okay. Ich vermute, irgendwie steckt hier eine Gaspatrone drin, die...
Genau, hinten sitzt noch so eine Gaspatrone mit Helium gefüllt. Die ist zum einen auch eine Stabilisation der Wirbelsäule, aber dieses Helium ist eben auch, es macht so viel Kraft, dass es diese unglaubliche Schlagabsorption gibt. Ist aber auch eben ein ungefährliches Gas. Das heißt, selbst wenn man den Höppling ins Feuer schmeißt, wird da gar nichts passieren.
Okay, wie lange hält das? Muss man hier Wartung haben?
Nee, man muss nichts warten, man muss gar nichts machen. So ein Ding ist auf 7 bis 10 Jahre ausgelegt. Irgendwann wird der Akku schwach und dann funktioniert der Akku nicht mehr und da muss man den Häftling mal wieder umtauschen. Aber der Akku, alles kommt aus der Industrie, also eine sehr lange Laufdauer.
Okay, das heißt, aufladen geht nicht?
Doch, ich muss den aufladen. Das vorne gibt es einen An- und Ausknopf, der ist am Reißverschluss dran. Den drücke ich dann.
Also das mit dem Reißverschluss ist vorne, das ist das, was dann unterm Hals liegt.
Genau.
Sozusagen.
Okay. Genau. Und dann stecke ich das in sein Gegenstück, das ist gleich rechts neben dem Reißverschluss, klicke es rein.
Ja, das sind so diese Druckknöpfe, die man kennt.
Dann kommt auch so ein Geräusch, so ein Tonleiter hoch, ja. Und dann fängt es an zu leuchten vorne. Dann sieht man seinen Akkustand. Und so ab einer Stunde vorher fängt er dann an zu piepsen, dass man weiß, ich muss mal wieder aufladen. Und dann hänge ich den irgendwie an die Steckdose oder an meinen Laptop oder so. Und dann innerhalb von 2-3 Stunden ist das Ding wieder voll aufgeladen. Und das bedeutet mindestens 18 Stunden im aktivierten Zustand fahren.
Okay. Ist eine ganze Weile, aber es ist wieder ein Gerät am Rad, was man sozusagen aufladen muss, dass man...
Ja, also es ist halt, also wesentlich besser als so ein Handy, dass ich echt jeden Tag aufladen kann. Mhm. Weil schon jeden halben hat man das Gefühl. Das ist so, wenn ich eine halbe Stunde, am Tag fahre, muss ich das alle 6 bis 8 Wochen mal wieder aufladen. Also da gibt es eigentlich nichts im Fahrerbereich, was so lange hält.
Zielgruppe ist?
Zielgruppe sind alle, die normal Fahrrad fahren und auch alle Pedelec-Leute.
Okay, aber es ist eher im urbanen Bereich?
Im urbanen Bereich, das ist nicht für den sportiven Fahrer, weil da stimmen die Algorithmen noch nicht.
Okay.
Also kein richtiges Mountainbiken, kein BMXen. Ist auch nicht zum Beispiel für Liegeräder, weil da auch die Algorithmen nicht die gleichen sind. Die haben das mit normalen Fahrrädern gemacht.
Ich stelle mir als Zielgruppe vor, gerade Frauen, die immer um ihre Frisur...
Ja, das ist so ein typisches Vorurteil. Das muss ja für die Frauen sein. Wer sollte sowas sonst sagen?
Nicht mal nur für die Frauen, aber sozusagen, das ist also ich höre das ja selber aus der Familie, Helm will ich nicht tragen. Ja,
also es ist natürlich auch so. Natürlich gibt es viele Frauen, mich eingeschlossen, die keinen Helm aufsetzen wollen, weil das finde ich doch tatsächlich sieht ziemlich dämlich aus. Aber eigentlich ist der Punkt bei den Sachen, dass die wesentlich sicherer sind. Darum gibt es sehr, sehr viele Männer, die auch zum Beispiel aus dem Sportbereich kommen, dann auf ihrem normalen Stadtrad sitzen und sagen, nee, ich weiß, dass es da gefährlich ist. Dann will ich das Sicherste nehmen. Und dann nehmen sie ein Häftling.
Und so in die Hand nimmt, wirkt ja doch recht schwer auf den ersten Blick.
Genau, das ist so das Typische, was man meint, weil man ja mit den Händen immer auch Gewichte abschätzen muss. Das liegt aber auf den Schultern, nicht auf dem Kopf, wie so ein Helm zum Beispiel. Und die Schultern sind es gewöhnt, Gewichte zu tragen. Also man zieht es eigentlich das erste Mal um, setzt sich dann aufs Fahrrad, sofort konzentriert man sich auf irgendwas anderes und merkt es schon gar nicht mehr, dass man das trägt. Also für die Schultern ist es kein Problem, es sind nur 700 Gramm.
Okay. Kollidiert das dann mit Rucksack, wenn man das dann trägt?
Normalerweise nicht, wenn der Rucksack wirklich im Nackenbereich, oberen Kopfbereich schon sitzt, ja, dann natürlich, weil da sitzt eben hinten die Gaspatrone. Da muss man gucken, dass man das irgendwie zusammen... kriegt, also dass der Rucksack drüber ist oder andersrum.
Ja. Okay. Wie ist das, wenn der Airbag ausgelöst ist? Dann ist wie
dann
beim Sturz, beim Helm?
Ja, dann ist kaputt, ist ein richtiger Airbag wie auf dem Auto oder ein Helm, wenn man mit dem stürzt, dann ist er auch kaputt, braucht auch einen neuen. Dafür gibt es aber ein Crash Replacement, das gilt für 3 Jahre. Dann kann ich mir einen neuen für nur 199 Euro kaufen, statt 299.
Okay, also 300 Euro kostet das in der Erstausstattung und falls man innerhalb von 3 Jahren einen Unfall hat, was man ja nicht hofft, aber falls er ausgelöst wird, dann
genau.
200 nachkaufen. Okay. Ihr habt ja noch verschiedene Überzüge. Hm? Das ist dann so die Geschmackssache, was man dann nimmt. Was das,
genau, eigentlich im Prinzip ist Geschmackssache. Ein Schal ist immer dabei und sollte auch getragen werden, weil man den Schal eben waschen kann. Das ganze Ding ist ja außen nur Textil und ist auf 7 bis 10 Jahre ausgelegt. Mit der Zeit wird es natürlich dann unschön. Also auf jeden Fall immer Schal tragen, gerne auch mal einen Wechselschal dazu kaufen, weil wenn der eine dann in der Waschmaschine ist, dann kann man eben den anderen anmachen. Ne?
So, jetzt hatte ich gerade ein längeres Gespräch hier bei Bianchi am Stand. Hab's mal nicht aufgenommen, sondern hab's mir einfach mal so unterhalten. Aber ja, im Wesentlichen gibt es für den Rennradsportbereich eigentlich zwei Neuerungen. Die eine Neuerung ist, dass das Rot, das ich selber fahre, nicht mehr im Programm ist. Jetzt bin ich aber erleichtert, dass ich mir letztes Jahr noch ein Rotes zugelegt habe. Also der Trend ist einfach in Celeste, Schwarz, Kombination Schwarz-Celeste. Es gibt ein Modell mit Neonstreifen, also Leuchtgelb, Schwarz als Grundfarbe. Also designmäßig hat sich da sozusagen in der Farbkombination einiges geändert und scheint mehr reduziert zu sein als vorher. Die zweite Sache, die ich jetzt persönlich ganz interessant fand, war oder ist, dass gerade im Top-Modellbereich gibt es ja das Eutre XR2 vom vergangenen Jahr und davor gab es das Eutre XR und jetzt wird es ab kommender Saison ein Eutre XR1 geben. Also zwei Eutre-Modelle, das XR1 und das XR2. Und das XR1 wird preislich günstiger sein, wird es auch scheinbar nur als Komplettrad geben, so wie es aussieht, währenddessen das XR2 eben auch an, als Frameset zu kaufen ist. Kurz gesagt, es ist die identische Form, die, in der das quasi gegossen wird, produziert wird. Also die Form, die Rahmenform ist identisch, nur das Material ist verschieden und daraus resultiert dann auch ungefähr ein Gewichtsunterschied von reichlich 100 Gramm. Also XR1 wird mit 1000 Gramm Gewicht angegeben bei einer 55er Rahmenhöhe und das XR2 liegt, glaube ich, bei 895 Gramm. Also XR1 und XR2, zwei Rahmen, die eigentlich identisch sind, etwas unterschiedliches Material haben und damit sozusagen zwei verschiedene Preisklassen oder ja, zwei verschiedene Preise haben. Ich habe da mal nachgefragt, was denn dann eigentlich so der was passiert eigentlich mit dem Sempro Pro? Das sind ja dann drei konkurrierende Rahmen, drei konkurrierende Frames, die eigentlich die mehr oder weniger dieselbe Zielgruppe haben. Das Sempro wird es weiterhin geben und so wie es wohl aussieht, war wohl das XR1 eigentlich das Sempre Pro ersetzen sollte, aber wohl in der Produktion zu teuer wurde und man sozusagen es preislich nicht geschafft hat, das zu ersetzen und somit Bianchi ab kommender Saison mit drei Frames im High-End-Bereich auf der Straße vertreten ist. Ich denke, dass es eigentlich für den Endkunden eher schlecht ist. Klar, man kann mal sagen, breiteres Angebot, aber die Auswahl wird halt schwieriger. Also sich sozusagen einen Rahmen oder sich zu entscheiden, soll ich das Sempro oder das XR1 nehmen als Komplettrad oder wiederum gibt es ja das Sempro Pro als Frame, sowie das XR2 als Frame. Das XR1 gibt es aber nicht als Frameset, sondern nur als Komplettrad. Ich glaube, manchmal wird es auch schwieriger, sich für den Endkunden gerade in dem Bereich zu entscheiden, wo es ja dann doch, es gibt drei Frames, die dann quasi irgendwie eine Rolle spielen können. Und ich bin gespannt, wie das Preis sich wirklich durchsetzt, gerade wie der Preisunterschied dann wirklich ist, ob es so signifikant ist, dass man sagen kann, das ist schon okay, oder ob der Preisunterschied so gering ist, dass man sagt, naja, aus was für Gründen auch immer nimmt man doch das teurere Rad, schon wegen den 100 Gramm. Man wird es sehen. Schade finde ich, dass gerade was beim Eutre betrifft, die Farmgestaltung, also ist doch sehr dunkel, sehr schwarz, sehr, sehr stark verbreitet. Die Kombination, es steht auch hier ein Infinito CW mit diesen Neonstreifen. Das sticht heraus, ist aber auch schon eine deutliche Geschmackssache, ob das sozusagen irgendwie in Betracht kommt für die Endverbraucher. Ich sehe noch ein Vertigo in Rot, ansonsten eben durchweg sehr schwarz, Celeste-Schwarz-Kombination und Weiß. Das ist das, was es nächstes Jahr geben wird. Ich fürchte fast, das war mein letzter Bianchi-Rahmen. Aber bis ich mir mal was Neues zulegen muss, ich glaube, da gehen noch ein paar Jahre hoffentlich ins Land. Jetzt hier bei Tulang am Stand. Kenne ich ganz gut eigentlich von Dachgepäckträgern aller Art. Ich weiß gar nicht, wie viel ich mittlerweile hatte, aber einige waren es schon, um meine Fahrräder zu transportieren. Und jetzt sehe ich hier Radtaschen.
Ja, wir machen Radtaschen seit letztem Jahr. Wir haben auf der letzten Eurobike Pack and Pedal, so heißt bei uns diese Radtaschenkollektion, vorgestellt. Thule ist seit ein paar Jahren auf dem Weg ein bisschen weg von dem Automotive, von dem, was man auch kennt, so Dachboxen und Heckträger und den ganzen Kram. Und unser CEO, Magnus Wedander, hat vor ein paar Jahren entschieden, dass wir eben nicht nur mit dem Auto transportieren, sondern dass wir zum einen die Story, nämlich Bring Your Life, also nimm dein Leben mit, wohin du gehst, zum einen ganz naheliegend in dem Bereich Fahrrad machen, aber auch, was wir auf der Outdoor vor 4 Wochen vorgestellt haben, technische Rucksäcke. Das heißt, wir wollen also nicht nur mit dem Auto irgendwo hinfahren, sondern auch darüber hinaus den Kunden und die Leute, die ja gerne draußen sind, unterstützen. Und deswegen war es naheliegend, weil wir einfach im Fahrradbereich arbeiten, dass wir auch Packtaschen machen. Und wir haben vor mehr als, ich glaube, 8 Jahre oder sowas Case Logic gekauft. Das ist ein Hersteller für Kamerataschen und Laptoptaschen. Und deswegen haben wir natürlich eine gewisse Expertise in dem Bereich Taschen. Deswegen war es irgendwie naheliegend, dass wir irgendwann auch sagen, okay, lass uns doch Taschen machen.
Ja, und das mehr auf und dort zu nutzen und...
Genau, diese Kombination, dass wir wissen, wie wir Kunststoffe und Aluminium und Stahl verarbeiten, wissen wir auch, was wir Taschen machen können und das zusammenbringen, um eine neue Tasche oder neue Taschenkollektion zu bringen. Da kann man sich natürlich die Frage stellen, warum gerade, also Packtaschen gibt es schon ganz schön viele am Markt.
Genau, da gibt es auch einige sozusagen, die den Markt beherrschen, mehr oder weniger.
Ah, leider ja.
Und sehr präsent sind. Ich sehe grob 2 Modelle.
Ja. Genau, wir haben einmal so eine, was wir letztes Jahr schon vorgestellt haben, sind die Packtaschen, die wir als Einzeltasche verkaufen, wo es darum geht, eine Tasche zu haben oder Taschen zu haben, die sich genauso gut auf dem Fahrrad wie auch dann als Tasche, entweder als Rucksack oder als Umhängetasche tragen lässt. Und deswegen haben wir ein ganz eigenes Hakensystem kreiert und designt. Wir können mal rübergehen.
Ja.
Können wir mal einen Blick drauf werfen. Das Besondere ist, dass diese Taschen, wenn man sich die Haken anschaut, dass sie im oberen Bereich Haken haben, die man komplett verschwinden lassen kann. Das heißt, wenn man das umdreht, dann verschwindet das komplett und es bleibt zurück. Einfach so ein Querriegel, wo dann die Haken versteckt sind.
Genau,
im Inneren der Tasche.
Das heißt, die Leiste quasi, wo die Haken angebracht sind, klappt man ein.
Genau. Lässt sich genauso schnell wieder umklappen und man ist innerhalb von 2-3 Sekunden wieder bereit, die Tasche wieder anzuhängen. Der Trick im unteren Bereich ist, dass wir eine Stahlplatte eingearbeitet haben, die magnetisch ist, die dann im unteren Bereich hier beim Gepäckträger montieren wir einen starken seltenen Erdenmagneten, der dann die Tasche wie ein Haken festhält. Und wir haben wirklich viel getestet, sind viel Probe gefahren, um zu schauen, ob das wirklich genauso gut hält wie so ein Haken. Das ist wirklich faszinierend. Dadurch, dass der obere Haken wirklich gut schließt und den ganzen Stange richtig umschließt und der Magnet unten sehr, sehr kräftig ist, bleibt die Tasche sogar besser am Platz als bei klassischen Hakensystemen.
Ich kenne es aus eigener Erfahrung, dass auch trotz mit Haken, also es sind ja dann oft bei den anderen 3 Haken, es trotzdem rausspringt.
Sorry. Ja, dass es auch relativ viel Bewegung ist.
Genau.
Und dadurch, dass die oberen Haken sich wirklich unten und oben drum herum schließen und dadurch also wirklich sich um die Stange herum winden sozusagen. Und der Magnet ja auch eine gewisse Haltekraft hat, ja nicht nur zum Magneten hin, sondern auch vertikal und horizontal, bewegt die Tasche wirklich viel weniger als ein vergleichbares Taschenprodukt von anderen Herstellern.
Die Taschen gibt es einzeln, also nicht im Set, sondern
genau,
einzeln?
Genau, die gibt es hier einzeln.
Wir haben vom Design auch sehr urban.
Ja, genau, das war auch so ein Ansatz, eben nicht Taschen zu haben, die einfach nur so als Sack daherkommen, sondern eher ein bisschen den urbanen Fahrradfahrer ansprechen, mit einem Kompressionsgurt, um das Maß ein bisschen zu verkleinern, mit zum Beispiel einer Außentasche, mit einem Rollverschluss, der dann innen drin noch eine Laptop-Organisation hat. sodass man also auch dann einfach so zur Uni, ins Büro, mal eben so eine Tasche mitnehmen kann. Und das Coole ist wirklich, wenn man den Haken jetzt, oder die Haken verschwinden lässt, ist dort so ein Messenger
genau.
Ja, Schultergurt dabei,
genau.
Dass ich das Ganze dann schön auf den Rücken schnallen kann.
Ohne dass die Haken...
dass die Haken stören.
Genau.
Ja, und das ist wirklich angenehm zu tragen. Da bieten wir verschiedene Taschen an. Einmal eher so diese Pendlertasche. Und wir haben noch eine Tasche, die sich dann die so ein Zitter ist zwischen Reisetasche und Alltagstasche.
Okay.
Ja, auch mit einem guten Tragegriff. Und das Schöne ist auch, wenn du sie in der Hand trägst, dass du halt mit dem Haken nicht mehr gegen die Hose kommst oder sowas. Ja. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Als Einzeltasche kostet dann zwischen 99 und 119 Euro als Einzeltasche.
Als Einzeltasche. Wie viele Liter passen rein, dass man mal so eine Größe...
Liter sind 22.
22
in der großen
Liter.
Und in der kleinen sind es 15.
Die, wenn du sagst, die kleine, ist dann auch für hinten gedacht oder ist das dann eher so eine Frontroller-Variante?
Ja, es ist so, dass ich persönlich finde, die kleine Tasche, die ja eigentlich für vorne gedacht ist, so ein bisschen klassischerweise als Lowrider-Tasche, ich finde es eine klasse Größe, weil es passt in A4 rein und sie ist nicht ganz so groß wie normale Taschen, wie jetzt so diese 22 Liter Säcke, und ist deswegen eigentlich eine ideale Zwischengröße, die man auch hinten gut dran machen kann. Also schadet ja nicht. Es ist ein bisschen kompakter, kleiner, wenn man sie auch umhängen möchte. Das ist so eine angenehme City-Größe.
Ja. Ja. Und dann habt ihr drüben quasi noch ein anderes Modell in einem schönen Grün.
Ja, das ist jetzt unser neues Modell, die wir jetzt hier auf der Eurobike der Weltöffentlichkeit zum ersten Mal zeigen. Sind auch noch ein Prototyp, also sind noch nicht aus der Produktion. Hast du gerade gehört, 119 Euro ist ja auch eine Ansage. Und wir haben einfach auch viele Kunden, die sagen, hey, euer System mit dem Verschließen, mit den Magneten finden wir toll. Wir brauchen aber eigentlich nicht das Verschwinden der oberen Haken, weil wir die einfach nutzen als Reisetasche oder weil es einfach auch nicht stört. Und deswegen der Gedanke, eine etwas preisgünstigere Tasche, ohne jetzt billig zu werden, liegt beim Setpreis bei 99 und 119 Euro als Paar. Einfach um so eine Alternative zu haben zu anderen Taschen, die am Markt sind. Auch hier war natürlich das übliche wasserdicht, Verschweiß, PVC-frei, mit hochreflektierenden Applikationen, auch das, was jetzt hier eigentlich grün aussieht, reflektiert.
Reflektiert, ja.
Und ist dann einfach eine klassische Tasche, die alles mitmacht, aber dann zu einem normalen Preis, sagen wir es mal so.
Ja.
Und deswegen ist das das, was jetzt in drei Farben kommen wird. Einmal dieses Grün, nennt sich Chartreuse. Dann haben wir noch so ein Blau, ein dunkleres Blau und das typische Anthrazit.
Ja.
Dunkle, was ja auch sehr klassisch ist.
Ja.
Sowas. Und die kommen dann ab Februar dann auf den Markt.
Montiert habt ihr die hier an relativ speziellen Gepäckträgern.
Ja.
Wie ist das gerade, dieser Magnet? Lässt er sich an allen Gepäckträgern montieren oder ist man eigentlich gebunden noch an den Typ Gepäckträger?
Tja, wir würden uns wünschen, dass man sich natürlich mit unseren Taschen auch den Gepäckträger kauft, aber wir wissen, dass die meisten Leute hier einen Gepäckträger haben.
Genau.
Deswegen lässt sich der Magnet, da gibt es einen Adapter, der dabei ist, der gehört auch zur Tasche. Das heißt, jede Tasche bekommt mit einem Magneten.
Okay.
An jeden Gepäckträger. Egal jetzt, wir haben keinen gefunden, wo es nicht geht. Montieren und ist deswegen also nicht nur mit unserem Gepäckträger benutzbar. Aber ich möchte auch ganz kurz auf den Gepäckträger hinweisen, weil der nämlich auch eigenständig ist und schon was Besonderes ist. Gerade für die, die keinen Gepäckträger haben oder haben wollen am Mountainbike, was du dann eher nackt fahren möchtest. Denn der Gepäckträger lässt sich zum einen innerhalb von wenigen Minuten montieren, vorne wie hinten. Das heißt, auch eine Federgabel an einem Fully, an Fahrrädern, die keine Gepäckträgerösen haben, lässt sich das, egal ob jetzt Aluminium, auch Carbon, natürlich mit Einschränkungen, schnell montieren, ist flexibel, hinten vorne nutzbar und lässt sich dann auch mal schnell für einen Wochenendtrip, wo du sagst, okay, ich fahre eigentlich mit einem nackten Mountainbike durch die Gegend, weil ich einfach sportlich sein möchte, aber ich möchte jetzt mal ein Wochenende wegfahren, lässt sich der Gepäckträger innerhalb von wenigen Minuten montieren und du hast dann Möglichkeiten, Packtaschen dran zu machen. Also nennt sich Tour Rack, ist nicht unsere eigene Erfindung, muss man dazu sagen, sondern wir haben das Patent vor 2 Jahren von einer neuseeländischen Firma gekauft und uns hat das einfach so überzeugt, dass wir gesagt haben, nee, bevor wir das jetzt neu entwickeln, wir würden es wahrscheinlich ähnlich machen, es passt auch vom Design her, vom Style her gut zu uns, haben wir dann die Sachen von Freeload in Neuseeland gekauft und das kommt wirklich sehr gut an, weil es eine einzigartige Lösung ist für Leute, die sonst keinen Gepäckträger dran machen können oder gar nicht, aber einfach nicht haben wollen.
Dann lassen Sie mal kurz auf die Lösung eingehen, weil ich sehe jetzt hier keine feste Schraubverbindung zwischen Rad und Gepäckträger, so wie man es kennt, dass man Streben hat, die man irgendwo am Rahmen befestigt, sondern es ist quasi aufgelegt und festgezucht an der Hinterbaustrebe.
Genau, wir haben vier Gurte, jeweils zwei links und zwei rechts, die deswegen einfach mit jedem Material und jeder Dicke des Materials gut zurechtkommen, die um den Rahmen gelegt werden und festgezurrt werden über ein Ratschensystem, was integriert ist, was einfach mit dem Inbusschlüssel festgezogen wird. Das Ganze lässt sich auch wirklich innerhalb von wenigen Minuten, wenn es aber eingestellt ist, sogar innerhalb von wenigen Sekunden montieren. Und es gibt einen Auslösemechanismus, immer mit einem kleinen Schraubendreher oder mit dem Spezialwerkzeug, was dabei ist, mit so einem kleinen Spezialschlüssel gelöst wird. Und dann lösen sich die vier Gurte wieder und dann kannst du es einfach abziehen. Dann ist es einmal eingestellt, das heißt beim nächsten Mal wieder einfach nur dranhalten, den Gurt durchziehen und mit so einem Ratschensystem festziehen und fertig. Und das Ganze lässt sich dann auch wirklich, wir haben es getestet, bis 25 Kilogramm locker beladen, wenn es auf beiden Seiten ist.
Das wäre jetzt
einseitig 18 Kilogramm. Und wir haben auch Tests gemacht, wir haben uns draufgestellt. Und jetzt bin ich jetzt nicht super schwer, aber ich wiege auch 78 Kilogramm. Und das hält das Ding locker aus.
Ja gut, es ist aber natürlich immer die Frage, so diese Ruckelbewegungen, wenn du eine Weile unterwegs bist, ob dann sozusagen der Gepäckträger anfängt zu rutschen. Ne? Aber
wir haben viel getestet, es ist eine Gummilippe drunter.
Genau,
die Gummierung hält das Ganze auf. Es stimmt, bei sehr glatten Rahmen, die auch sehr dünn sind, also was weiß ich, so ein dünner Stahlrahmen, der dann eine sehr, sehr glatte Oberfläche hat, was sich am besten noch verchromt, dann könnte es schwierig sein, dann würde ich auch sagen, dann passt der Gepäckträger auch nicht gut ans Fahrrad. Also irgendwie so ein verchromten Stahlrahmen mit ganz, ganz dünn, würde ich sagen, ist nicht ideal. Aber so an normalen, jetzt hier, was wir haben ja vor uns jetzt hier so einen Aluminiumrahmen stehen, da hält das wunderbar, die Pulverbeschichtung ist auch relativ rau, gar kein Thema. Also wir haben, das Ding ist auch schon vorher schon ja oft verkauft worden. Wir sind damit viel gefahren. Wir haben ganz, ganz, ganz wenig Rückmeldung, dass das irgendwie anrutschen sollte.
Preis liegt bei etwa?
Liegt bei 99,95.
99,95, okay. Ja.
Mit allem drin, das heißt, du hast alle Streben, alle Werkzeuge, die du brauchst. Das ist wirklich eine Lösung für fast, also so gut wie jedes Fahrrad. Wir haben kaum ein Fahrrad gefunden, wo es nicht entweder hinten oder vorne drauf passt. Also auch Federgabel oder auch Fullies, gar kein Thema.
Okay. Wenn du noch eine Minute Zeit hast, eine Sache, die mir aufgefallen ist, gestern schon.
Bitte noch eine ganz kurze Sache, weil wenn wir es rund machen wollen, ich weiß nicht, ob du noch was erzählen willst, ist natürlich das hier noch. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich weiß nicht, ob man es erzählen kann. Es ist schon einzigartig, dass du nämlich zwei Sachen festmachen kannst. Du kannst nämlich dann sowas wie du kannst dein Smartphone festmachen und deine GoPro-Kamera. Ja,
ganz kurz, lassen wir uns mal erklären. Also wir reden hier über eine Halterung, die quasi am Lenker montiert wird.
Genau, richtig. Auch da ist es so, es gibt ganz, ganz viele Lösungen am Markt, die Lenkeradapter beinhalten. Da haben wir uns was Eigenes ausgedacht, weil wir wollten es erreichen, dass du zwei Lösungen gleichzeitig nutzen kannst. Wir haben ja immer mehr Leute, die eine GoPro oder die einfach eine Action-Sport-Kamera dabei haben wollen, um sich oder andere zu filmen. Die ja vielleicht trotzdem einfach nebenbei noch einen GPS-Tracker wie Komoot oder sonst irgendwas laufen lassen wollen oder einfach den Track auch sehen wollen. Und du kannst halt mit unserer Lösung, die dann fest an den Lenker montiert wird, den Ganzen umschließt, sich gegen den Vorderbau abstützt, zwei Adapter festmachen und kannst dann zum einen ein Smartphone-Attachment in deine Richtung plus nochmal eine Tasche, eine Lichthalterung oder aber eine GoPro-Halterung zu dich festmachst, sodass du also eine nach vorne zeigen hast und eine in deine Richtung zeigen hast. Du kannst halt auch mit zwei GoPro-Kameras arbeiten, sagen dann eine nach vorne, eine zu dir hin. Und das ist wirklich einzigartig, weil kein anderer bietet das so an, weil die meisten haben immer nur eine Befestigung,
genau,
wir haben halt zwei. Und das Ganze, das Schöne ist, dass es wirklich komplett stabil ist, es ist sehr wackelfrei, weil der Hebel sehr kurz ist und sich das Ganze wirklich einfach gegenseitig abstützt und lässt sich auch an so gut wie jeden Lenker montieren. Wir haben die Adapter inkludiert dabei und die Lenkerhalterung kostet 49,95, die einzelnen Smartphone-Halter etc. zwischen 14,95 und 19,95, Taschen so ab 59,95.
Ja. Das heißt, man hat also diesen Grundhalter und dazu kauft man dann individuell je nach Bedarf seine Adapter für die Tasche oder für das Smartphone oder für den GPS-Tracker.
Einfach das, was du wirklich brauchst. Auch da haben wir gesagt, wir wollen nicht, dass man im Grunde Sachen kauft, die man nicht braucht. Sondern die, ja, wir haben, deswegen haben wir das getrennt zwischen den einzelnen Funktionen, dass dann der Sportler oder der Fahrradfahrer sich das zusammenstellt, was er haben möchte.
Die Halterung ist ja relativ groß. Lässt die sich leicht demontieren? Ja.
Also es lässt sich relativ leicht demontieren. Beim ersten Mal, wie immer, ja, denkst du so, wieso habe ich hier 6 Teile, wie sollen die zusammengehören? Wenn du es einmal verstanden hast, dann ist es gar kein Problem, das innerhalb von wenigen, 2-3 Minuten dann zu montieren. Dann hast du den richtigen Adapter drin, du steckst es nur zusammen, ziehst es fest, es schützt sich ab gegen den Vorbau, deswegen hast du auch kein Kabel durchzuziehen, was sonst häufig der Fall
genau,
ist.
Genau,
das ist im Grunde genommen viel einfacher zu montieren als viele andere Lösungen.
Gerade diese Kabelgeschichte kenne ich, hast du es einmal montiert, lässt es dran, egal ob du es brauchst oder nicht.
Genau, und hier ist es so, du kannst es mal eben abmachen. Es ist jetzt nichts, was du jetzt jeden Tag machst, das definitiv nicht. Also es ist nicht mal eben so, aber weil du brauchst 2-3 Minuten und brauchst einen Imbusschlüssel. Aber es ist was du mal eben kurz machen kannst, weil du sagst, nee, ich möchte jetzt möglichst leichtes, schlankes Fahrrad haben oder aber ich fahre jetzt ein bisschen länger, ich will jetzt meinen Sport treiben, ich will mich filmen zum Beispiel. Mach doch einfach den Lenkeradapter dran von Thule und wunderbar.
Okay, dann lass ich mal kurz noch eine andere Frage stellen und zwar war ich überrascht, die bekannten Chariot-Anhänger, Fahrradanhänger für Kinder bei Thule zu sehen. Was ist da passiert?
Wir streiten uns ein bisschen, ob es Chariot oder Chariot heißt.
Okay.
Das noch als Hinweis. Ich glaube, es heißt ja Chariot. Wobei Chariot. In einem Lied heißt es ja Swing Low wie Chariot. Aber ich glaube auch nur wegen des Reimens. Ich weiß es nicht genau. Kanadier sind ja auch beide beidsprachig, also Englisch und Französisch. Und da gibt es halt beide Sprechsprachen. Aber wir sagen eigentlich Chariot. Soweit der kurze Hinweis dazu. Es ist so. Es ist so. Hey, wir müssen gerade mal hier kurz podcasten. Es ist so, dass das Thule hat 2011 Chariot gekauft.
Schon 2011.
Und es war für die Amerikaner und für die Kanadier und für Thule in Nordamerika was ganz Normales. Für uns als Europäer war es ein bisschen Chariot. Kinder, Thule, Kinder, wie passt das zusammen? Weil wenn man darüber nachdenkt, dann fällt einem auf, dass dadurch, dass Thule ja schon sehr viel auch im Outdoor-Bereich macht. Und wenn man sich überlegt, wer transportiert Fahrräder und wer muss zum Beispiel 3 oder 4 Fahrräder transportieren, dann sind das Familien.
Ja.
Und die haben natürlich Kinder. Und deswegen war es plötzlich dann doch eine ziemlich logische Sache, dass Thule 2011 Chariot gekauft hat. Und wir haben jetzt dann 3 Jahre lang das noch weiter unter Chariot laufen lassen, haben jetzt dann dieses Jahr dieses Jahr 2014. Wir haben letztes Jahr angefangen im Oktober den Markenwechsel zu vollziehen. Die heißen weiterhin Chariot,
ja,
aber haben jetzt das Thule Brand drauf.
Genau.
Also, die sind aber genau die gleichen Produkte. Sie sind zwar vielleicht im Detail zum Teil besser geworden, weil Thule kann noch mehr testen als Chariot. Thule ist einfach die größere Firma. Hat einfach auch mit der Erfahrung, mit dem ganzen Automotive, das Auto, es geht immer nur um Sicherheit, es geht um viele Tests. Und da hat sicherlich Thule auch noch was dazu bringen können. Also von Chariot ist das ganze Know-how gekommen, was den Kindertransport angeht. Und von Thule ist sicherlich was dazu gekommen, was heißt, okay, wie können wir Produktqualität, wie können wir noch mehr Sicherheit für die Insassen wie für den Nutzer erreichen. Und
ich sehe auch gerade hier, ich weiß nicht, ob das jetzt die Innovation von Thule ist oder das schon länger gab, dass sozusagen der Kindersitz hier drin auch eine Kopfstütze hat. Ist das jetzt neu?
Das ist schon länger.
Okay.
Das heißt, Chariot hat schon den Level des Kindertransportes, Komforts eigentlich, auf so eine gewisse Ebene gehoben.
Ja.
Und da war schon immer auch Kopfstütze dabei. Genauso wie der Babysitz, wo du ja drin liegen kannst.
Genau, den kenne ich auch ganz gut. Den haben wir auch selber.
Ja. Also da ist jetzt von Thule nicht viel dazugekommen. Es war auch der Chariot Chinook zum Beispiel. Der ist zwar schon immer jetzt als... der ist ja gar nicht. Der ist letztes Jahr schon auch als Chariot verkauft worden. Der ist relativ neu. Also der ist letztes Jahr auf den Markt gekommen, der Chariot Chinook. Aber es war schon auch in der Planung. Also das war noch ein altes Thema von Chariot. Und der ehemalige Inhaber von Chariot arbeitet ja auch noch bei Thule als Director of Innovations. Und das ist so sein Projekt auch noch gewesen, was er nicht in der Schublade, aber was er schon auf der Zielgeraden hatte. Und
der sieht ja auch weniger sportlich aus als die anderen Geräte, sondern fast eher wie ein Kinderwagen.
Das war auch die Idee dahinter. Der Chinook ist sowas, versucht die Brücke zu schlagen zwischen den eher sportlichen, klassischen Chariots, wo es darum geht, Fahrradfahren, Joggen, Inlineskaten, Skifahren, viel, viel draußen unterwegs sein und immer in Bewegung. Bei dem Chinook war es so mehr der urbane Bereich, zu sagen, okay, du musst dauernd wechseln zwischen Kinderwagen, zwischen Spazierengehen, zwischen dem Fahrradfahren und deswegen eine möglichst einfache Umstellung der Wechsel zwischen den verschiedenen Funktionen. Das heißt, du hast hier ein Frontrad, was sich vorne drehen lässt. Deswegen kannst du gut einkaufen gehen.
Genau, ist ja sonst fest in der Regel.
Richtig, genau.
Dann kannst du es auch feststellen,
dass du auch joggen kannst zum Beispiel. Dann kannst du es aber auch wegklappen, sodass du dann Fahrrad fahren kannst.
Ja, zum Einhängen, dass du...
Genau. Und dann kannst du innerhalb von wenigen Sekunden das Rad wegklappen, die Fahrradachsel reinstecken und kannst Fahrrad fahren. Und musst dann nicht mehr wie sonst irgendwelche Sachen abmachen und verstauen, sondern bist innerhalb von wenigen Sekunden Fahrrad fahren, joggen, spazieren gehen, ohne dass du viel rumstellen musst. Er ist deswegen ein bisschen schwerer, weil da einfach viel Technik drin ist. Das muss man einfach so, das ist
er,
so.
Er wirkt auch, ja. Kommt also größer, ich will nicht sagen leicht robuster, aber...
Ja, er ist so ein bisschen der SUV unter den Kinderanhängern, wenn man so möchte. Oder genau. Den multifunktionalen Kindertransportern. Er ist ein bisschen bulliger, er ist auch ein bisschen schwerer. Aber es ist immer das Gleiche, wenn du mehr Funktion haben willst, mehr Komfort, mehr Sicherheit, dann hast du auch immer ein bisschen mehr Gewicht, ein bisschen
mehr Material
ist einfach so.
Klar.
Ja. Und wir haben jetzt ja dann in den letzten Jahren doch relativ viel auch daran gearbeitet und da sicherlich Thule hat auch was dazu getan. Nämlich wir haben zum einen jetzt Fahrradkindersitze, wir haben jetzt auf der Outdoor einen Jogger vorgestellt, wir werden auf der Kind und Jugend, die in 2 Wochen ist, nochmal so ein City Stroller, so ein Kinderwagen für die Stadt vorstellen. Sodass wir nennen unseren Bereich Active with Kids. Da geht es einfach darum, dass du, egal was du machen willst mit deinen Kindern, du kannst es tun. Du kannst also draußen sein, du kannst einkaufen gehen, du kannst Fahrrad fahren, du kannst ja, in die Wälder gehen, an den Strand, was auch immer. Wir bieten eine Lösung, damit du es machen kannst. Und deswegen auch Kinderkraxen haben wir auch auf der Outdoor jetzt gerade vorgestellt. Das heißt, es gibt gar keine Entschuldigung mehr,
rauszugehen. Die Familie als Zielgruppe.
Ja, die Familie als Zielgruppe. Ja, und weil wir auch mittlerweile sind wir auch viele Kunden, ja auch Multisportler. Das heißt, du hast ja nicht mehr, also hast du immer noch, aber es sind viel mehr Leute, die heute mal Windsurfen gehen und morgen mal Rennrad fahren und übermorgen aber auch einfach nur laufen gehen oder Fußball spielen. Du hast nicht mehr nur diese ja, eine Sportart und wir sind ja viel mehr draußen mittlerweile. Wir machen ja wirklich verrückte Sachen, weil wir können und weil es auch Spaß macht. Und dann sollen natürlich Kinder mitgehen, nach Möglichkeit.
Ja. Genau. Ja. Und gerade für ein schwedisches Unternehmen, wo ja auch Familie wichtig ist und einen großen Stellenwert hat, ja, in den skandinavischen Ländern,
ja,
der passt das ganz gut dazu.
Das passt wirklich gut dazu und ich bin sehr froh, dass wir jetzt, gerade für das deutsche Team war es schon eine Art von Reise, weil wir doch sehr automotive orientiert waren.
Ja, das glaube ich.
Und jetzt plötzlich sind wir auf so einer Messe, wo wir gar kein Auto mehr zeigen oder wenn dann überhaupt noch ein abgesägtes Auto. Ansonsten sind es alles irgendwie Produkte, die entweder was mit Kindern zu tun haben oder mit dem Bike-Bereich zu tun haben, aber nicht mehr mit dem Auto. Und das war schon eine gewisse Anpassung für viele bei uns im Team, aber da auch viele Kinder haben, war es auch relativ einfach, die zu überzeugen, wie toll das ist, diesen Weg zu gehen. Und da denke ich halt, das passiert zum richtigen Augenblick und Thule ist eine gute Company. Also und die Schweden haben eine gute Attitude, also eine gute Einstellung, gerade zum Thema auch Familie. Aber auch die arbeiten viel. Also ich bin immer wieder erstaunt, wer wann und wie viel Uhrzeit E-Mails schreibt. Also wir machen auch was, wenn die Kinder dann im Bett sind, nochmal schnell.
Ganz genau, ganz genau. Alles klar, dann danke ich vielmals. Ja, ich stehe jetzt hier bei Gauner am Stand und heute konnte man ja auch lesen, dass so einige Neuigkeiten zur Eurobike rauskommen, gerade im Bereich Radsport und Wattmessung. Was ist da jetzt Neues auf dem Markt von euch?
Ja, also mein Name ist Peter Wallrieth, bin Produktmanager bei Garmin Deutschland und wir haben in der Tat zwei Neuheiten im Bereich der Wattmessung, die wir hier vorstellen. Das ist zum einen der Vector S, ein ganz neues Produkt, das wir hier vorstellen und zum anderen zusätzliche Funktionen für den bekannten Vector, den wir letztes Jahr vorgestellt haben, die Cycling Dynamics. Und der Vector S verbirgt sich im Endeffekt ein Single-Side-Pedal-Wattmesssystem. Das heißt, die Wattmessung erfolgt nur an einer Pedale, an der linken Pedale, was zur Folge hat, dass man nicht mehr den ganzen Funktionsumfang hat. Heißt also, Links-Rechts-Verteilung hat man bei den Auswertungen nicht mehr, aber dafür hat man mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 849 Euro in Anführungsstrichen ein Einstiegsgerät in den Bereich der Wattmessung.
Ja, also liegt 100.000 Euro quasi. Ich weiß, genau. Kenne jetzt gar nicht den Preismarkt der Konkurrenten, aber ihr seid damit am unteren Ende, würde ich sagen, im Einsteigerbereich zumindest.
Ja, also es gibt auch ein oder anderes Mitbewerberprodukt, die einen ähnlichen Preispunkt haben, aber ich glaube, gerade mit diesem Preispunkt können wir nochmal eine größere Zielgruppe adressieren, die einfach in dieses Thema einsteigen wollen. Und wenn sie später dann nochmal alle Funktionen nutzen wollen, da gibt es auch die Möglichkeit, ein Upgrade-Pedal dazu zu kaufen und dann wirklich komplett alle Funktionen nutzen zu können.
Also quasi den Vector S abzugraden auf den klassischen Vector mit links-rechts
Mit Links-Rechts-Verteilung und dann jetzt auch den neuen Cycling Dynamics-Funktionen. Also das ist die weitere Neuheit, die wir hier vorstellen, die aber auch nur bei dem beidseitigen, dualen Vector funktionieren.
Kommen wir ganz kurz später dazu. Ich würde noch mal kurz zur Montage auf dem zum Vector eingehen.
Ja.
Also eine Sache aus eigener Erfahrung ist einfach, dass mit jeder Montage sich die Links-Rechts-Verteilung stark verändert. Also bei MDS, ihr sagt selber, zwischen 40 und 50 Newtonmeter soll man es anziehen, aber die Frage ist, was ist das? Und ich habe zwar selber auch Drehmomentschlüssel da, aber die passen natürlich alle nicht. Gibt es kein passendes Werkzeug. Gibt es dafür mal eine Lösung?
Ja, also bei dem normalen Vector, also bei dem beidseitigen Vector, werden wir zukünftig einen Schlüsselaufsatz für die Pedale mitliefern. Dafür braucht man dann noch zusätzlich einen Drehmomentschlüssel. Aber das wird zukünftig im Lieferumfang beim normalen Vector sein. Für den Vector S ist es aktuell nach meinem Wissensstand noch nicht vorgesehen. Aber voraussichtlich werden wir das auch in unser Zubehörprogramm mit aufnehmen. Aber also diesen Schlüssel...
Kein Drehmomentschlüssel, aber der Adapter.
Der dann wiederum mit einem Drehmomentschlüssel genutzt werden kann.
Okay.
Der ist aber auch einzeln bei anderen Herstellern verfügbar.
Okay, also bisher hatte ich eben nichts gefunden und das war sozusagen...
Das ist sicherlich auch nochmal ein Punkt, den wir in unsere Kommunikation mit aufnehmen sollten. Gebe ich dir recht.
Ja, weil es auch nur die Frage ist, hat es dann irgendwie der Lieferant irgendwie im Programm oder nicht? Oder ist es ein Werkzeug, was man vielleicht nur irgendwie in einem Shop mal irgendwo kriegen kann? Ja. Das ist ja dann immer so manchmal bei so ganz speziellen Sachen.
Ja. Wobei, Erfahrungen haben schon auch gezeigt, dass auch ohne Drehmomentschlüssel bei einem Festziehen die Messwerte, Genauigkeiten durchaus auch sehr gut sind.
Ja, und ich sag mal so, also die Frage ist einmal, wie groß sind die Schwankungen? Also wie viel Watt oder Prozent redet man da? Aber was natürlich... Oh, da hat es gescheppert im Hintergrund. Was natürlich immer auffällt ist, oder was dann als End-User ins Auge fällt, ist eben, wenn die Links-Rechts-Verteilung irgendwie, erst hat man links das stärkere Bein und fährt immer mit 53 und plötzlich bei der nächsten Montage ist es rechts mit irgendwie 54. Und sozusagen, das ist so das, was dann signalisiert, es gibt Unterschiede. Ob die relevant sind, ist immer eine ganz andere Frage.
Natürlich, das sowas verunsichert natürlich dann bei der Auswertung, bei der Analyse der gemessenen Werte. Grundsätzlich empfiehlt sich auch immer wieder eine Kalibrierung, eine Neukalibrierung des Systems, was ja auch problemlos möglich ist, um da einfach auch nochmal ein Update zu machen. Und wie gesagt, das ist auch nochmal ein Weg, um das Ganze zu optimieren. Aber diese Links-Rechts-Verteilung, von der du gerade gesprochen hast, die können wir jetzt beim Vector S praktisch, bei dem Einstiegspedal Wattmesssystem, gibt es diese Werte ja nicht.
Meine Erfahrung ist ja dass sozusagen Wattmessung ist die eine Sache, dass die Daten zu erheben.
Ja.
Die andere Sache ist die Auswertung. Also sozusagen, wie gehe ich denn überhaupt mit diesen Trainingsdaten um? Was sagen die mir eigentlich? Und was muss ich daraus ableiten eigentlich? Also das ist eigentlich, also finde ich sozusagen fast die größere Aufgabe, als zu sagen, ich kaufe mir ein System, wenn ich genug Geld habe und leg das, also mach das einfach. Und da finde ich es eigentlich ganz gut, einen günstigeren Einstieg zu haben und Leuten einfach die Möglichkeit zu geben, sich mit dem Thema insgesamt zu beschäftigen.
Absolut. Also da muss man ganz klar sagen, also man muss sich mit dieser Thematik beschäftigen. Es reicht nicht nur, die Werte zu haben, man muss es auch analysieren wissen. Genauso wie auch bei der Herzfrequenz ist im Endeffekt nichts anderes. Wenn ich eine Herzfrequenz von 120 oder 180 auf meinem Tacho oder auf meiner Uhr sehe, muss ich auch erstmal wissen, was fange ich da überhaupt mit an. Genauso ist es auch bei der Wattmessung.
Ganz genau.
Ich muss irgendwo Hintergrundinformationen haben, ich muss meine eigene Leistung einschätzen können, muss irgendwo Schwellenwerte wissen. Am besten mache ich auch eine Leistungsmessung bei entsprechenden Experten, um dann auch mehr mit diesen Werten anfangen zu können.
Eine zweite Sache, die neu ist, hast du gesagt, ist sozusagen ein Software-Update, die genau. den normalen, die klassischen Vektorbedarfen, genau. sage ich mal, betreffen. Ja. Was ist das konkret?
Ja, also das ist ein Update, was bestehende Nutzer noch in diesem Jahr nutzen können, sich runterladen können.
Es ist noch nicht da, also es kommt.
Genau. Momentan haben wir hier auf der Messe eine Beta-Software, wo man die Funktionen auch schon sehen kann. Es sind im Endeffekt drei verschiedene Werte, die angezeigt werden. Das ist einmal die Power Phase. Das analysiert im Endeffekt die verschiedenen Phasen des Trittes und zeigt genau an, in welcher Phase ich wie viel Druck auf die Pedale bringe.
Thema Runtertritt.
Genau, so ist es. Also ich sehe wirklich, zu welchem Zeitpunkt starte ich mit dem Druck auf die Pedale, wann höre ich eventuell auf oder habe ich wirklich komplett im gesamten Drehzyklus irgendwo eine Krafteinwirkung auf die Pedale und sehe auch noch, zu welchem Zeitpunkt ich am meisten Kraft einwirke. Das Ganze ist dann auch nochmal aufgeteilt auf links und rechts. Ist schön grafisch dargestellt beim Edge 1000. Das ist die eine Funktion von diesen neuen Cycling Dynamics. Eine andere Funktion ist eine Analyse von Stehen, Sitzen, Fahren. Die Pedale erkennt automatisch, ob ich sitzend oder stehend fahre und darauf aufbauend natürlich auch, wie sich dieses auf die Krafteinwirkung auf die Pedale auswirkt. Aber da gibt es dann natürlich auch Auswertemöglichkeiten, gibt es Veränderungen, wenn ich stehend irgendwo in den Berg hochfahre oder sitzend und ähnliches. Ja, und eine dritte Komponente bei diesen neuen Cycling Dynamics ist eine Analyse, wie ich die Kraft auf die Pedale direkt ausübe.
Ja.
Das Ganze nennt sich Power Center Offset. Hier wird wirklich millimetergenau angezeigt von der Mitte der Pedale, ob ich wirklich gerade die Kraft ausübe.
Oder also ob ich kippe, ob ich nach innen und nach außen.
Genau, da kriegt man dann Plus- oder Minuswerte, auch grafisch dargestellt, auch verteilt auf linke, rechte Pedale, inwieweit man einfach eventuell eine Fehlstellung am Schuh hat, dass vielleicht die Platten nicht richtig montiert sind oder auch eine falsche Sitzposition hat. Da kann man einfach auch nochmal ein Feintuning vornehmen, um eine optimale Kraftübertragung zu haben.
Mir fällt gerade ein praktisches Beispiel ein, als du so erzählt hast, immer dann, wenn ich neue Platten montiere, ist ja so die Frage, erwische ich dieselbe Position wie vorher?
Ja.
Und das lässt sich natürlich dann irgendwie überprüfen. Also wenn ich mir meine Zahlen und meine Werte von vorher kenne, kann ich das nach Plattenmontage genau wieder
also
kontrollieren.
Die Plattenmontage am Schuh ist ja auch schon fast eine Wissenschaft für sich. Und da hilft so ein Feature und so eine Analysemöglichkeit natürlich auch nochmal ungemein, um das dann im Nachhinein auch zu überprüfen, ob das Ganze so passt oder nicht.
Du hast gesagt, es ist ein Upgrade, was quasi firmware-mäßig auf die Pedale kommt, aber das Software-Update ebenfalls für den Edge 1000.
Genau. Aktuell können wir diese neue Funktion, die wie gesagt auch sehr, sehr grafisch anschaulich dargestellt ist, für den Edge 1000 für dieses Jahr noch garantieren, dass es kommen wird. Natürlich werden wir in Garmin Connect auch neue Auswertemöglichkeiten ergänzen, um diese Werte auch anzeigen zu können. Welche Geräte dann zusätzlich noch kompatibel zu diesen neuen Funktionen sind, ist momentan noch offen, müssen wir noch prüfen.
Okay, dann hoffe ich mal, dass es auch noch für wenigstens eine Gerätegeneration kommt.
Ja. Wie gesagt, sind ein paar Faktoren, die da mit reinspielen. Auch die Übertragungsrate, die da einfach nochmal ein bisschen höher ist, spielt da mit rein, um da auch diese Stehen-Sitzen-Position möglichst schnell zu erfassen auf dem Gerät. Und das muss momentan noch geprüft werden, inwieweit es mit den anderen Geräten auch möglich ist.
Okay. Ich weiß nicht, wie viel aussagekräftig du zu Garmin Connect bist und zur Strategie. Was mich jetzt, ihr arbeitet ja schon länger jetzt an einer neuen Plattform.
Richtig, genau.
die so die ersten User gekriegt haben mit dem Vivo Fit. Also man hat sein Vivo Fit bekommen Anfang des Jahres ungefähr. Wann kam das raus? Ende letzten?
Im März, Februar.
Genau.
Waren die Vivo Fit Nutzer
die ersten,
Schrittzähler im Endeffekt, waren die ersten, die die neue Plattform, dieses Update nutzen konnten. Für andere Nutzer war dann so ein fließender Übergang, auch zum Teil länderspezifisch, wann auf diese neue Plattform man zugreifen konnte. Und
so langsam werden alle umgestellt sozusagen.
Genau, so langsam werden alle umgestellt. Es kommen immer wieder neue Funktionen hinzu. Es ist leider Gottes nach wie vor so, dass auch immer mal wieder kleinere Probleme auftreten. Das ist uns bewusst und wir arbeiten auch wirklich sehr hart dran, dass wir diese Probleme möglichst schnell beheben. Und gerade bei der ersten Umstellung war es leider auch so, dass berechtigterweise auch einige Nutzer da nicht zufrieden waren mit verschiedensten Auswertemöglichkeiten bzw. Fehlermeldungen, die immer mal wieder kamen. Aber da arbeitet unser US-Team wirklich sehr stark dran und hat eine hohe Priorität, dass diese Auswerteplattform und die neuen Funktionen wirklich optimiert werden und auch weiterentwickelt werden.
Ja. Ein Feature, was ja dieses Jahr gekommen ist, ist Segmente, was wir ja alle kennen aus einer anderen Softwareplattform, nämlich Strava. Das ist ja, also ich will nicht sagen, würde jetzt nicht behaupten wollen, die haben es vielleicht erfunden, aber vielleicht ist es doch so. Und
ist mit Sicherheit eine Orientierungsplattform, was jetzt gerade diese Funktion angeht, die auch sehr gut genutzt wird.
Und seit kurzem gibt es auch eine Kooperation mit dem automatischen Upload von Garmin rüber zu Strava. Ja. Das Ganze gibt es auch für Peak Performance, dann wie heißt es?
Training Peaks.
Genau, das sind jetzt die zwei großen Plattformen, zumindest. Ich glaube, eine dritte ist noch dabei in der Kooperation.
Im Fitnessbereich gibt es noch zwei, drei Kooperationen und da ist momentan auch ganz klar ein Trend zu sehen. Also es gibt einfach spezialisierte Plattformen, auch für spezielle Zielgruppen. Bei uns muss man sehen, wir müssen mit der Plattform Garmin Connect sehr viele verschiedene Nutzer irgendwo zufriedenstellen mit den Funktionalitäten. Das ist angefangen vom Golfspieler über den Läufer, über den Triathleten, über den Rennradfahrer. Also eine ganze Menge an Nutzern, die das Ganze einfach aktiv mit Content befüllen. Und da gibt es zum Teil einfach auch spezialisierte Plattformen, die da auch sehr gut sind und wo wir momentan auch so die Strategie haben, uns da auch für zu öffnen. Also das sind einfach Kunden, die unsere Geräte haben, unsere Hardware haben und sagen, okay, ich möchte aber lieber das Ganze auf Strava oder wo auch immer auszuwerten, dass es ihnen auch einfach gemacht wird.
Und, aber der Einstieg in die Kooperation ist nicht der Ausstieg aus der Eigenentwicklung Garmin Connect.
Also definitiv nicht. Und Garmin Connect wird auch, wie gesagt, mit Hochdruck weiterentwickelt. Und auch gerade das Thema Segmente ist ein sehr schönes Thema, auch auf den Garmin-Geräten, wo ich einfach dann sehe, wann fängt dieses Segment an. Ich habe einen Virtual Partner, während dieses ganze Segment abfahre, sehe, wo ich mich gerade befinde und dann am Ende halt auch meine Zielzeit sehe im Vergleich zu dem Besten von diesem Segment in diesem Moment. Und diese Funktion wird jetzt auch erweitert auf die Geräte Edge 810 und Edge 510. Da wird es in Kürze ein Software-Update geben. Für die beiden Produkte haben wir hier auch schon eine Beta-Software da. Muss noch getestet werden, aber die wird es in Kürze auch geben. Aber da sieht man auch, dieses Thema wird weiterverfolgt und auch in Garmin Connect wird es in Kürze neue Funktionen geben.
Und es ist ein Update, was auch mal für die Vorgängergeneration da ist. Also das ist ja auch immer ganz schön, sozusagen vorhandene User nicht irgendwie abzuschrecken, zu sagen, schon wieder ein neues Hardware-Gerät für 300, 400 Euro kaufen müssen.
Genau, also da sieht man jetzt gerade auch bei einem Edge 810, 510, da versuchen wir auch Funktionen nachzurüsten, wie jetzt beispielsweise das Thema Segmente, aber auch die Kompatibilität zu beispielsweise einer DI2-Schaltung von Shimano wird mit einem Software-Update dabei sein oder auch eine Kompatibilität zu dieser Edge-Fernsteuerung, die bisher bei den Geräten noch nicht ging. Das wird da auch noch mit neu ergänzt. Und also wie du schon richtig gesagt hast, also wir gucken schon auch, dass wir möglichst auch ältere Geräte auch noch updaten und neue Funktionen hinzufügen. Dass wir das nicht bei allen Sachen machen können, kann man glaube ich auch verstehen.
Ja klar, gar keine Frage. Gut soweit, dann danke ich erstmal fürs Interview und weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön.
Also, pass auf, Folgendes ist passiert. Ich bin jetzt hier bei WD40 vorbeigegangen und bin hängen geblieben quasi, weil das, was wir alle kennen, WD40, Multifunktionsspray, was wir irgendwie für alles nehmen, da sah ich hier plötzlich noch 3-4 andere Packungsgrößen in Grau daneben rumstehen. Was hat es damit auf sich?
Das ist eine Produkterweiterung. WD40 ist dieses bekannte Multifunktionsprodukt. Und wir gehen jetzt neue Wege. Wir haben jetzt hier zur Eurobike 2014 starten wir die Produktrange Bike. 5 Spezialprodukte, gezielt mit Anwendern, mit Fahrradfahrern, mit Großhändlern entwickelt, dass die Produkte hervorragende Qualität haben. Es gibt 2 Tripkännchen, je 100 Milliliter mit einem Kettenöl für feuchte und für trockene Bedingungen. Das gibt es auch als Allwetter-Kettenspray zum Aufsprühen in einer 200 Milliliter Dose.
Das ist ein Öl?
Das ist ein Öl. Also diese 3 Produkte gerade eben, das ist ein Öl. Wir haben aber auch einen Kettenreiniger, weil bevor ich ein neues Öl drauf mache, muss der ganze Dreck erst runter, der ganze Schmotter. Einen hochaggressiven, sehr sparsam zu verwendeten Kettenreiniger. Am besten auf ein Tuch aufsprühen und dann über die Kette drüber, damit das nicht auf Lack kommt oder auf Kunststoffteile, die dann...
So aggressiv?
Der ist richtig hervorragend gut, aber besser gezielt draufsprühen, als dass das überall drauf
umspritzt, ja. Okay.
Und hinten in dieser großen Büchse, das ist so eine 1-Liter Sprühflasche, das ist ein Fahrradreiniger, ein Komplettreiniger. Das Fahrrad ein bisschen feucht machen, dass das sich gut verbindet, aufsprühen, 1-2 Minuten einwirken lassen, nicht antrocknen lassen in der Sonne und dann wieder abspülen. Entweder mit dem Gartenschlauch oder mit der Gießkanne und dann spült es den Dreck runter. Und nur wo es ganz, ganz hartnäckiger Schmutz gibt beim Motorrad, da haben wir so eine ähnliche Serie, wenn Insekten so richtig reingebrannt sind, dann muss man ein bisschen mit dem Schwamm drüber machen. Aber in der Regel reicht einfach das Abspülen mit dem Wasser. Ja, gemacht hat man es einfach, weil die blaue Dose, das WD40 Multiöl, das kennt jeder schon. Das hat so eine Marktbekanntheit, aber es hat auch so, nimm es nicht am Fahrrad, weil es greift was an. Wir haben teilweise auch ein Negativ-Image. Da wollen wir ein bisschen gegen angehen. Das ist so, WD40, die blaue Dose, ist ein Rostlöser, ist ein Reiniger, ist ein bisschen ein Schmiermittel, aber halt nicht für die Fahrradkette, nie gewesen. Wir werden da immer mehr machen. Dieses Frühjahr hatten wir schon gestartet, Motorradprodukte, die gibt es schon im Handel, im Fachhandel zu kaufen. Vor 2 Jahren eine Serie, die hieß nur WD40 Specialist, Hochleistungsrostlöser, Silikonspray, Teflonspray. Und so wird man an diesem bekannten Markenlogo einfach immer mehr Artikel anhängen.
Sind das aber direkt Eigenentwicklung oder sind das eure Produkte?
Das sind unsere Produkte. Wir arbeiten da mit einer Firma in England zusammen, die zum Teil auch die Abfüllung für uns macht. Also wir haben einen Abfüller in England, der macht alles, mit dem entwickeln wir Produkte. Nur das Originalkonzentrat aus der blauen Dose, das WD40 Ursuppe, die kommt noch aus Amerika, wird hier rüber geschippert und dann verdünnt und passend gemacht.
Ist das jetzt ein Produkt, was nur auf dem europäischen Markt kommt oder ist das ein Produkt, was weltweit kommt?
Das wird weltweit kommen. Die Fahrradprodukte gibt es, glaube ich, seit einem Jahr schon in den USA zu kaufen. Dort ist das schon okay. Im Markt. Dort haben wir auch Teams, die das sponsern, nehmen an Events teil. Und für Europa ist der Produktstart jetzt hier auf der Eurobike 2014. Ja.
Alles klar. Greift das Carbon an?
Nein.
Okay, also so aggressiv ist es quasi, also man muss zwar aufpassen, gerade bei dem...
Also beim Reiniger, weil Lösemittel drin sind. Und wenn ich jetzt eine lackierte Fläche habe und ich spritze die irgendwie bei der Kette dahinter drauf und komme auf den Lack, so Oberflächenlack, der wird angegriffen, der kann angelöst werden. Und es gibt so matte Stellen, das sieht einfach unschön aus.
Ja.
Und deswegen sollte man das sehr gezielt anwenden und
nicht drauf sprühen, wo es spritzt, sondern wie du sagst.
Oder einen Lappen dahinter halten, dass das eben nicht an andere Teile ranspritzt. Dann kann man das auch direkt
sprühen. Gerade wenn ich heutzutage denke an Schaltwerke, da ist ja auch viel Carbon mittlerweile verbaut, jetzt nicht nur in Laufrädern oder im Rahmen, sondern in Parts, um Bikes leichter zu machen, dass man da eben nicht.
Da nicht direkt drauf. Nur das einfach nur, damit es nicht porös wird oder damit Lackoberflächen nicht angegriffen werden. Ja.
Alles klar. Ich danke vielmals.
Dankeschön.
So, es ist fast Mitternacht und ein langer, langer Tag auf der ersten Eurobike für mich und für Velo Home geht zu Ende. Ihr habt jetzt eine ganze Menge Interviews gehört oder ja einige kürzere, längere. Insgesamt fand ich irgendwie alle Gespräche extrem interessant. Ist natürlich teilweise etwas schwierig. Ihr seht die Produkte ja gar nicht vor euch und wir haben sie ja immer gesehen, konnten sie in der Hand halten, konnten darauf verweisen. Ich hoffe trotzdem, dass ihr ein paar Eindrücke bekommen habt. Ich denke, ich werde auch noch die Links alle in die Shownotes packen. Wenn die vielleicht jetzt nicht sofort alle da sind, verfügbar sind, die Links auf jeden Fall nachreichen. Werde ich sie nachreichen. Und es gibt auch ein paar Produkte, wo ich Lust habe, ja, mal dran zu bleiben, vielleicht mal zu testen, mal schauen, was sich da noch in nächster Zeit ergibt. Kurzer Eindruck vielleicht noch zur Messe an sich. Es ist schon wirklich, wirklich groß. Ein Tag reicht nicht. Ein Tag reicht vielleicht, um quasi überall mal durchgelaufen zu sein und alles mal kurz gesehen zu haben. Sobald man aber anfängt, sich vielleicht was näher anzugucken, vielleicht das Gespräch sucht, dann bleibt man hängen und die Zeit vergeht und man kommt nicht durch alle Hallen. Ich habe das heute gemerkt. Ich war heute von 8:30 bis etwa, kurz vor 5:30 war ich quasi auf der Messe. Und als ich dann dachte, jetzt muss ich mich bei einem zum Auto gehen, bin ich dann eben noch so an so Ständen vorbeigekommen von Parktool, wo ich dachte, oh mein Gott, da könnte ich ja jetzt noch mal locker eine Stunde stehen. Das sind dann Sachen, die ich mir einfach für morgen aufhebe und mir das Werkzeug dann nochmal anschaue und dran rieche und lecke. Es ist halt nicht nur eine Fachbesuchermesse, es ist zum Teil, wird es gerade von den großen Brandings genutzt, auch als Ordremesse. Wenn man dann zu den großen Bike-Herstellern kommt, gerade die Bike-Produzenten, also die sozusagen die fertigen Bikes montiert in die Läden bringen, dort gibt es dann wirklich oft nur bei Händlerbereiche, wo dann eben Bestellungen gemacht werden, was eben von denen noch genutzt wird als Ordremesse. Es gibt ja mittlerweile einige große Bikehersteller, die eigene Events machen, also ihre sämtlichen Händler, also Trek zum Beispiel, ihre sämtlichen Händler einlädt und eigene Events macht außerhalb der Eurobike. Und dort dann eben auch die ganzen Verkäufe regelt. Das wird hier teilweise noch von großen Brands auch noch gemacht und da fällt es dann auch wiederum schwer, quasi jetzt aus einem Konsumentensicht, Pressesicht irgendwie da mal Gesprächspartner zu finden, weil da natürlich ganz andere Ambitionen dahinter stecken. Genauso ist es auch schwierig an so ganz großen Ständen wie jetzt mal bei Shimano, wo gefühlt eine halbe Halle haben und wo irgendwie 100 Mitarbeiter rumrennen, dann ebenfalls einen richtigen Ansprechpartner zu finden und zu kriegen, mit dem man dann vielleicht über ein Produkt X reden kann und der dann auch noch reden will zum Beispiel. Aber ich finde gerade kleinere, bekannte Hersteller, also die mir irgendwas sagen, aber die jetzt nicht mit den großen XXL-Ständen kommen, bei denen hat man eigentlich ganz gut die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen, um auch seine Fragen loszuwerden. Das ist schon ganz interessant. Teilweise ist es aber auch krass, es gibt Firmen, von denen man noch nie etwas gehört hat, aber die mit riesigen Ständen aufschlagen, an denen aber auch wiederum fast nichts los ist. Also es ist teilweise echt absurd und man sieht eben, selbst an Ständen wie bei SRAM, wo es eigentlich gar nicht so viel meiner Meinung nach zu sehen gibt, was eben auch wieder so einen großen Händlerbereich hatte, gab es eigentlich gar nicht so viel zu sehen und anzufassen und zu probieren. Aber dort haben sich halt die Massen gestapelt. Einfach um sich irgendwelche Bikes anzugucken, währenddessen bei anderen Produkten, die vielleicht, wo man viel mehr erfahren kann, fast gehende Leere herrschte. Aber interessant war es auf jeden Fall. Interessante Gespräche gehabt. Ich muss mal schauen, was sich vielleicht für den nächsten Tag ergibt. Dann habe ich heute schon eine ganze Menge Interviews geführt und die Zeit vergeht dann eben auch ziemlich schnell, wenn man dann die Gespräche führt und dann alles kann man ja auch nicht in Gesprächen verarbeiten. Manches will man sich auch einfach mal anschauen, angucken, in die Hand nehmen. Ich hatte heute mir mal Kinderhelme zum Beispiel angeschaut bei einem Hersteller, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, hab's aber mir aufgeschrieben, die quasi einen relativ gut verstellbaren Kinderhelm hatten. Aber das sind so Sachen, die man nicht alle immer nur im Podcast jetzt hier verbraten kann. Noch ein Tipp für alle, die da mal hinwollen, fahrt rechtzeitig hin. Die Verkehrsanbindung ist ja schlecht oder mit viel Stau verbunden. Also offizielle Messeöffnung war heute eigentlich um 8:30. Ich bin kurz vor 8 los, war dann letztendlich sogar 8:55 drin, aber das ging halt auch nur dann im Stau. Und ich sage mal, ich hatte das Glück, quasi einen der nächsten Parkplätze zu haben, dank Pressezugang als Fachbesucher oder am Publikumstag am Samstag, hat man eben nicht die Gelegenheit, musste also noch ein Stück laufen, und da ist einfach rechtzeitiges Kommen ja angesagt. Ich bin gespannt, was der Tag morgen bringt. Ein paar Sachen habe ich schon auf der Liste, die ich morgen interviewe, aber es werden vielleicht gar nicht so viele Sachen wie heute. Ich hatte ja eigentlich vor, am morgigen Tag schon nach Sölden zu fahren, morgen Abend. Dessen bin ich mir jetzt etwas unsicher, ob ich nicht doch noch vielleicht den Freitag teilweise nutzen möchte. Ich werde vielleicht morgen schon mal packen, dass ich losfahren kann und dann gegebenenfalls doch nochmal hier bleiben. Ich musste einfach jetzt mal eine Nacht drüber schlafen. Genau, jetzt werde ich das Ganze noch schneiden und Postproduktion machen. Ich wünsche euch viel Spaß, oder ich hoffe, ihr hattet eigentlich viel Spaß beim Zuhören. Feedback, Kritik, jederzeit herzlich willkommen. Und ich hoffe auch, dass ich morgen die Höreranfragen, die so angekommen sind, abarbeiten kann und auch die quasi befriedigen kann. Alles klar, ich danke vielmals und bis morgen. Tschüss.